Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Rahmen des Programms von Islam ist.
Salam und Servus, herzlich willkommen.
Mein Name ist Abdussamad.
Mein Name ist Abdul Jalil.
Wir sind heute wieder zu Gast bei Islam ist und wir sind vom Podcast Reel und Prall und sind heute wieder zu Gast. Islam ist erreicht ihr über die Internetseite islam-ist.de. Da könnt ihr euch weitestgehend informieren. Instagram, Facebook, YouTube, überall bekommt ihr Infos. Schaut mal rein. Ja, kommentiert, diskutiert mit uns über das Thema, welches wir heute sprechen werden. Und das Thema ist...
Ja, wir wollen heute so ein bisschen das Thema Empowerment bzw. Mündigkeit im Islam diskutieren, wie man als Muslime mündig in der eigenen Religionsausübung ist. Wir wurden ja mehrfach darauf angesprochen, was unser Background ist und wie wir zu dem kommen, was wir machen, also auch in Bezug auf unseren eigenen Podcast. Und ja, wir wollen einfach so ein bisschen wiedergeben, was unsere Erfahrung ist und was unsere Sicht der Dinge ist und wie man vielleicht dazu kommen kann, sich von gewissen Strukturen einfach sich ein bisschen zu befreien und ein bisschen halt mündig im Denken und in der Religionsausübung zu sein. Und ja, da würde ich halt einfach gerne mit der ersten Frage beginnen, die wir uns so notiert haben. Warum ist die Fragestellung oder das Fragewort, warum die wichtigste Frage in der Menschheitsgeschichte?
Ja, boah, also es ist ja so eine echt sehr krass weit gefächerte Frage.
Sehr philosophisch.
Sehr philosophisch vor allem. Ja, ich glaube, warum, ich würde mal ganz weit gehen und sagen, dass das Warum uns als Menschen schon immer geschützt hat vor jeglicher Gefahr, weil wir irgendwann angefangen haben, so zu hinterfragen. Also warum hat der Säbelzahntiger so lange, so lange Beißer?
Der Säbelzahntiger, ja. Man merkt das, ich finde auch bei so kleinen Kindern, also sobald die irgendwie so anfangen zu sprechen und Sachen wahrzunehmen, kommt dann schon immer relativ früh, dass Kinder sehr viel, warum dies, warum jenes, warum ist das so? Ich glaube, der Mensch lernt einfach durch Warum. Und ich glaube, wenn die Wissenschaft dreht sich eigentlich um die Frage, warum, ne? Warum ist eine Sache so, wie sie ist? Und vielleicht aus den Erkenntnissen, warum etwas so ist, kann man halt weitergehen und gucken, wie kann man es ändern oder wie kann man es anpassen? Ist das gut oder ist das schlecht? Aber die essentielle Frage ist immer, warum ist eine Sache so? Besonders halt, ich finde halt in der Religion, in jeglicher Religion sollte man halt immer die Frage stellen, warum sollte ich eine Sache überhaupt machen?
Ja, da kommen wir dann auch direkt so auf die Religion und da stellt sich auch dann die Herabsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, dass das auch mit einem Warum verbunden gewesen ist. Wenn man sich anschaut, wie die Geschichte bis dato gelaufen ist, wie die letzte monotheistische Offenbarung war ja das Christentum durch den Propheten Isa alaihi salam, der herabgesandt wurde, Jesus.
Jesus für die Spanier.
Jesus. Jesus.
Jesus nicht.
Nein, das ist eine andere Baustelle. Ich glaube, da wird nicht viel nach warum gefragt.
Sollte er auch vielleicht manchmal stellen, warum mache ich das überhaupt, was ich da mache?
dass man bis dahin gehend so, dass nach der Offenbarung hat sich ja viel getan. Und die Lehre des Christentums hat sich ja so ein bisschen auch verändert, um jetzt nicht zu spezifisch in das Thema reinzugehen. Und dann kam ja die Herabsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und für mich, wie gerade schon gesagt, ist das auch verbunden mit einem Warum. Also ich denke mal, es kam dann irgendwo die Frage auf, warum begleitet uns das Ganze hier?
Ja, ich finde, was man halt auch in den Prophetengeschichten kennt, ist auch, dass die Propheten selber ja warum gefragt haben. Also ich finde, das prominenteste Beispiel, was man aus dem Islam kennt, ist ja Ibrahim a.s., der gesagt hat, der Allah, also nach islamischen Quellen ist das ja, hat er ja Allah gefragt, wie kannst du oder wie kannst du überhaupt ein Lebewesen, also wie kannst du Leben schaffen und es nehmen, und wollte es ja nochmal mit seinen eigenen Augen irgendwie sehen. Und da war die Frage, warum glaubst du mir nicht? Und er sagt ja, ich will halt Gewissheit, oder ich will es wissen, mhm, einfach. Und das erklärt einfach so viel und gibt eigentlich einem so viel mit, dass man halt für sein Herz oder für sein Verständnis einfach immer eine endgültige Meinung, aber man braucht halt so einen Entschluss für sich selber zu sagen, okay, das ist das Richtige für mich. Und deswegen ist die Frage, warum, halt einfach so wichtig. Und ich finde, es gibt halt viele Gruppierungen, Strömungen, oder es gibt halt so oft diese Kultur, würde ich einfach sagen, auch unter den Muslimen sehr stark verbreitet, aber auch allgemein bei religiösen Menschen, die einfach Dogmen vielleicht folgen, ohne das Warum dahinter zu erfragen. Aber hier würde ich halt gerne schon den Fokus auf die Essenz des Glaubens. Also man kann natürlich vieles, ist halt immer auf die Essenz zurückzuführen. Also zu sagen, warum betet man, ist jetzt, oder was halt mal so klassisch ist, warum essen Muslime kein Schweinefleisch? Kann man einfach sagen, ja, weil
das so ist.
Weil es so ist, halt, ne? Weil Allah im Koran gesagt hat, isst kein Schweinefleisch, so, weißt du? Aber die Frage ist, warum gehorchen wir Allah? Ja. So, oder warum glauben wir, dass der Koran echt ist? Warum glauben wir, dass der Prophet war und etc.? Das sind ja die essentiellen Fragen einfach.
Ja, und ich finde, da liegt so die Parallelität, das Parallele. So. Also du stellst die Frage, und es kann aber auch manchmal sein, dass du es vielleicht noch nicht verstehst. Aber so, wie würdest du sagen, wie vereinbart man das miteinander, dieses Warum? Und dann gleichzeitig aber noch keine Antwort zu haben und zu wissen, dass es aber am Ende das Richtige ist. Also für das Beispiel Schweinefleisch. Also wie wurde das erklärt, nicht Schweinefleisch zu essen?
Oft wird es ja gar nicht erklärt. Es wird einfach so gesagt. Also das ist halt die Verantwortung, die man selber trägt, finde ich. Natürlich, finde ich, kann man jetzt nicht irgendwie davon erwarten, dass immer einem irgendwie ein riesen Vortrag vorgehalten ist, warum eine Sache so ist, wie sie ist. Man hat die Verantwortung, selber Nachforschungen zu treiben, selber zu fragen, warum. Also wenn ich dir sage, das ist so, ist es dann gut zu erstellen, warum meinst du, dass es so ist? Oder wie kommst du darauf halt einfach? Weil das liegt halt in der Verantwortung desjenigen selbst. Weil jeder beschäftigt sich auch mit anderen Punkten im Islam oder ja, mit der Religion. Ich hatte als Beispiel oft, liest man zum Beispiel im Koran, Allah hat die Welt die Welt erschaffen in 6 Tagen, beispielsweise.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, warum in 6? Warum nicht in 7? Ja. Warum nicht in 20? Warum nicht in einem? Warum nicht in 3 Sekunden? Mhm. Warum?
Und wie hast du die Frage, also wie kamst du auf die Antwort, oder was ist das?
Ich habe nachgefragt bei Menschen, die eine gewisse Kompetenz dafür haben. Ja. Und mir war, also die Antwort war, weil Allah so entschieden hat, dass er es in 6 Tagen gemacht hat. Also ich habe mir die Frage zu dem Zeitpunkt gestellt, man sagt doch, Allah ist allmächtig. Warum hat er 6 Tage dafür gebraucht? Also das ist ja dann die Frage, die mich beschäftigt hat. Und mir hat es einfach so gebrannt, warum 6? Und und derjenige, der mir die Frage beantwortet, sagt, Allah hat sich selber 6 Tage auferlegt. Er hätte es auch in 2 Sekunden machen können, hätte es auch in 365 Tagen machen können. Ja. Aber Allah hat gesagt, in 6.
So. Für mich kam die Antwort dann auch auf einem anderen Wege. Also, dass dieser Aspekt Zeit dann auch nochmal anders definiert wird. Wenn 6 Tage sind, 6 Tage, sind das 6 menschliche Tage, sind das 6 Universentage, sind das 6 Tage in Lichtgeschwindigkeit.
Ja. Ist das so hier interstellarmäßig?
Ja, genau, so in verschiedenen Parallelen. Die
Verkrümmung des schwarzen Loches und der Dimensionen. Ja.
Aber das ist auch so wieder ein Beispiel dafür, dass es auch manchmal verschiedenste Antworten.
Das meine ich ja. Es gibt kein Werk irgendwie, das dir deine Fragen zu 100% beantwortet, sondern jeder beschäftigt sich irgendwie mit anderen Themen. Jeder hat vielleicht irgendwo eigene ja, Knoten im Kopf, ja, die zu lösen sind. Und da gilt es halt einfach, eigene Nachforschungen zu betreiben. Sei denn, man liest nach oder man fragt. Man sollte auch vielleicht mehrere Leute fragen, um vielleicht eine umfängliche Antwort zu kriegen, um verschiedene Sichtweisen darauf zu bekommen, um dann halt am Endeffekt die Frage des Warums für sich selber zu beantworten. Ja. Kritisch finde ich es halt einfach, dass nicht nachgefragt wird.
Und da fängt die Unmündigkeit an. Also genau. Die Unmündigkeit fängt genau da an, indem man entweder die Frage nicht beantwortet und dich dazu zwingt, zu folgen, blind zu folgen, oder man serviert dir eine Antwort und diese Antwort hast du nachzugehen. Und, ja, und ich finde, in unserer Zeit, und das eigentlich hat's ja unsere Religion, also das Prägende war ja genau diese Vielfältigkeit, dass man das so, ich glaube, das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, ich glaube, die gibt es schon viel früher, als es Rom gegeben hat. Aber um zum Schluss zu kommen, dass man einem was vorserviert, also so eine Art Schwarz-Weiß-Denken.
Das ist das Ding halt einfach, weil wenn man sich entfernt von der Frage, warum, wird man zum Opfer von Rattenfängern, nenne ich sie einfach mal, dass man einfach Fragen serviert bekommt und von Leuten, die das halt negativ für sich nutzen, also auch jegliche Religion für sich instrumentalisieren für negative Zwecke, wird einem ja oft auch das Warum verboten. Frag nicht, ich kenne aus Marokko, gibt es, das habe ich auch schon öfter gehört, so dass die Frage Warum ist teuflisch, ne? Ja, man soll nicht zu viel fragen. Ja. Nee, man muss sehr viel fragen und ich finde, Allah sagt es im Koran, ich weiß nicht wie oft, es würde mir schwerfallen, das nachzuzählen, wie oft er den Menschen auffordert zu sagen, denkt darüber nach, an die Menschen, die nachdenken, an die Menschen, die darüber nachsinnen, etc., etc. Also es ist einfach, darum dreht sich im Endeffekt für mich persönlich zumindest alles.
Und was mir dann auch einfällt, ist die erste Generation, die mit den Propheten gelebt hat, die hat es uns ja vorgemacht. Also man hat den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wirklich alles gefragt. Also man ist wirklich spezifisch in jegliche Thematik reingegangen und hat nachgefragt, warum darf ich meine Frau im Ramadan nicht küssen? Warum darf ich das Gebet zu der Zeit nicht verrichten? Es ging, glaube ich, sogar so weit, dass es Überlieferungen gab, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, fragt mich nicht, sonst mache ich euch das nur zu schwer.
Also, genau, das ist ein interessanter Punkt.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Weil genau der Punkt ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwie gemerkt hat, okay, fragt lieber nicht, aber da ging es halt wirklich um irgendwelche gottesdienstlichen Handlungen oder rituellen Handlungen und er irgendwie sagte, fragt mich nicht, sonst wird es für euch zur Pflicht oder ich mache euch somit das Leben schwer. Von daher ist es schon Absicht, dass ich euch nicht das Vollumfängliche irgendwie sage.
Und das ist für mich das beste Beispiel, dem Menschen Mündigkeit zu überlassen. Also es gibt eine gewisse Vorgabe, es gibt einen Rahmen, aber in diesem Rahmen darfst du dich bewegen. Du darfst dich bewegen bis zum Rand, du darfst über den Rand drüber gucken. Versuch nur nicht drüber zu fallen. Und wenn du drüber fällst, dann häng dich wieder auf, häng dich wieder dran, komm wieder rein und alles ist gut. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allverzeihende.
Ja, genau.
Und diese Möglichkeit gibt man den Menschen nicht, wenn man sie einschließt, ja, in einer Gedankenwelt, wenn man ihnen etwas versucht vorzuleben oder vorzukauen.
Ja, also das ist es halt einfach, um es vielleicht kurz nochmal zusammenzufassen, also das Warum ist einfach essentiell. Und egal, was einen beschäftigt oder egal welche Frage. Und es gibt auch, wenn man den Koran liest, kommen natürlich viele Fragen auf. Es gibt gewisse Verse, die vielleicht für einen erstmal suspekt vorkommen. Es gibt gewisse Geschehnisse oder Erzählungen, wo man denkt erstmal, hä, wie ist das einzuordnen, etc. Und wenn man das einfach so für sich nicht beantwortet, ist es halt schwierig und dann wird man halt einfach nur dem folgen, was einem serviert wird. Und dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, ist es das, was ich für richtig oder falsch empfinde? Mhm. Und man kennt ja auch den einer der bekanntesten Hadithe, also auch ein sehr zentraler, ist ja, dass die Absichten gemäß, die Taten gemäß der Absicht ist.
Kullu al-a'malu binniyyah.
Genau. Und was er nochmal das Ganze auch nochmal hervorhebt, weil mit meiner Absicht, egal ob ich jetzt, wenn ich bete, weil zum Beispiel ich verrichte das Gebet, damit du gut von mir denkst, dann gilt, also ist die, sag ich mal, dann gilt diese Absicht dem einfach, dass ich nur bete, weil du, weil ich dein Wohlgefallen haben möchte. Ja. Und ich bete nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder halt in jeglicher Hinsicht, wenn ich spende, nur um den Menschen zu zeigen, dass ich spende, dann gilt die Tat dementsprechend. Also muss ich für mich meine Absicht wirklich festsetzen und überlegen, warum ich das überhaupt tue. Und da kommen wir wieder zum Wort, warum? Ja. Warum tue ich das überhaupt? Und würde ich das vielleicht nicht tun, wenn die Rahmenbedingungen anders wären? Oder was beeinflusst mich dazu, das so zu machen, wie ich das halt mache?
Ja, ich finde auch den zweiten Teil von diesem Hadith auch interessant. Also die Taten sind gemäß der Absichten und dann der zweite Teil, wo die kulli mri'in ma nawa, also und jedem Individuum das, was er beabsichtigt.
Ja, genau. Ja. Das ist... Also, wie gesagt, das ist halt, das ist das Fundament für alles halt einfach, die Absicht. Und die Absicht ist auch nur möglich, wenn du dir darüber Gedanken gemacht hast und wenn man sich die Fragen halt für sich beantwortet.
Und die Gelehrten, also die muslimischen Gelehrten haben sich ja über die Jahrhunderte hinweg ja auch mit dieser Frage ja auseinandergesetzt. Also man hat diese Frage ja auch auseinandergepflückt. Wann ist wie eine Absicht zu fassen? Es gibt ja verschiedenste Arten von Absicht fassen. Es gibt Absichten, die man in der Gemeinschaft fasst. Es gibt die Absichten, die man fasst, indem man sie zeigt. Es gibt Absichten, die man für sich selber fasst. Und so dieses ganze Spektrum, das ist so groß, dass für mich auch so, dass mir auch so wieder zeigt, dass viele Menschen dann halt auch Menschen, die urteilen, den Menschen dahinter oder deren Absicht so gar nicht mehr so wahrnehmen. Also
ja, das ist auch, ich finde auch in der ganzen islamischen Tradition muss man die Absicht zumindest versuchen, irgendwie auch dahinter zu verstehen. Also gewisse Sachen zu gewissen geschichtlichen oder historischen Episoden, also wenn man jetzt von 1400 Jahren, ist sehr viel passiert. Ne? Mhm. Und wenn man muss man halt auch die ganzen Rahmenbedingungen immer sehen. Warum ist es dazu gekommen, dass genau dieses Urteil getroffen wurde?
Ja.
Und passt das überhaupt zu unserer Lebenssituation? Und wenn man da dieses Warum, also wie gesagt, man wird sich im Endeffekt immer um das Wort Warum irgendwie drehen, wenn man das noch nicht mal hinterfragt oder sagt, ja, das, was ist der Kontext dessen, wie ist es dazu gekommen, werde ich die Sache nie verstehen und ich werde einfach blind irgendwas folgen, was vielleicht einfach gar nicht stimmt und ich mache mir einfach unnötig das Leben schwer. Noch schlimmer, ich gehe irgendeinen Weg, der einfach total verkehrt ist.
Ja, interessant. Wie würdest du denn den Spagat oder die Verbindung versuchen hinzubekommen zwischen Absicht und Mündigkeit? Also, verstehst du, was ich meine?
Absicht und Mündigkeit?
Also wie kann man Absicht und Mündigkeit so miteinander kombinieren? Also, dass man die Mündigkeit sozusagen noch bestärkt, also das eigene Denken, das eigene Handeln.
Ist für mich einfach, wenn man halt wirklich das eigene Handeln oder das eigene Religionsverständnis, das einzige eigene Islamverständnis einfach hinterfragt.
Ja.
Also, wie gesagt, warum bete ich? Würde ich beten, wenn alle anderen irgendwie nicht mehr, wenn die sagen würden, beten ist für die Tonne. So, wenn einfach alle um dein Umfeld herum würden sagen, wir beten nicht mehr. Wenn du in die Moschee, in der du gehst, sagt der Hodja oder der Imam, sagt er so, nee, ach, beten braucht man nicht.
Heute nicht mehr.
Heute nicht mehr. Würdest du weiter beten? So?
Ja, das ist dann die Frage, genau. Dann ist, auf was hat deine Absicht dann aufgebaut? Deine Absicht aufgebaut auf, weil es alle gemacht haben?
Genau.
Oder hat deine Absicht aufgebaut auf das Verständnis, das du erlangt hast, deinem Schöpfer näher zu kommen? Oder?
Das ist ja genau das Ding. Man hat natürlich viele Muslime, die das vielleicht aus der Tradition, aus der Kultur heraus machen, sind in eine islamische Familie geboren, kennen das nicht anders, wurden von klein auf in die Moschee geschickt. Ist ja auch alles schön und gut. Mhm. Ne? Ich sage ja nicht, dass das irgendwie negativ ist. Dennoch muss man irgendwann mal an so einen Punkt kommen, wo man sich selber hinterfragt. Und es gibt ja auch das... diesen berühmten Ausspruch, richte dich, bevor du gerichtet wirst. Mhm. Also man muss immer selber mit sich, man muss halt immer sich selber richten. Sein, so, ja. Immer mit sich selber mache, ist das gerade richtig, ist das falsch, in welcher Phase bewege ich mich, etc. Und da kommen wir auch halt zu dem Thema der...
Ich hätte vielleicht noch einen interessanten Gedanken dazu, bevor wir zum nächsten Thema. Mir ist gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen, wenn man einen Vergleich zieht zum Christentum. Mhm. Also das Christentum, also es gibt ja dieser fundamentale Beginn, so ist ja die Taufe. Also kurz nach der Geburt wird man ja sozusagen in die Gemeinschaft aufgenommen, indem man getauft wird. So, das ist so dein, so das ist dein Einstieg sozusagen ins Christentum jetzt. Und bei den Muslimen ist das ja nicht der Fall, sondern du entwickelst dich, du bist halt jetzt, wie du gerade gesagt hast, in dieser muslimischen Familie, und irgendwann, wenn du in diesem Alter bist, dass du selbst wahrnehmen kannst, verstehst du es ja, oder sollst es dann halt ja von alleine verstehen oder halt nicht verstehen. Aber das ist so wieder für mich so dieser Kreislauf wieder zu dem Warum und zu dieser Mündigkeit, dass man irgendwann, wenn man so weit ist, selbst für sich denkt. Ja. Und selbst für sich die Entscheidung trifft. Beim Christentum ist das halt nochmal, dann kommt später, ich weiß nicht, wie konfessionsgebunden das ist, mit dieser Konfirmation, dass man, sobald man in diesem Alter ist der eigenen Mündigkeit, dass man dann halt diesen Schritt dann halt auch nochmal, also nach der Taufe, so du bekommst erstmal den Stempel aufgesetzt, und nach der Taufe, also mit der Konfirmation, ist das sozusagen safe. So, jetzt kann ich es auch selber.
Ja.
Und halt diese Parallele, dass der Islam so von vornherein schon so die Idee hat, also dass du selbst, sobald du in dem Alter bist, das selbst zu verstehen, es auch selbst annehmen sollst.
Ja, also ich finde, es ist halt eigentlich ein sehr rundes Konzept, weil es ja auch heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben oder keinen Zwang im Dien, dass das ja genau die Sache ist, so, weil wenn du etwas machst aus Zwang oder irgendwie durch Druck oder was auch immer, dass das halt im Endeffekt nichts bringt. Also das bekräftigt halt auch nur das mit der Absicht, und das bekräftigt das mit dem Warum, und das bekräftigt das mit dem selber nachforschen, selber nachdenken. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass man jetzt jeder irgendwie eine gewisse Gelehrsamkeit anstreben muss oder, keine Ahnung, sich total vertiefen muss in den Islamwissenschaften etc. Aber ich denke, wir reden hier von essentiellen Fragen, ja, und von so einem Grundlagenwissen, das einfach ja vorherrschen muss, weil man sonst halt auch nicht geschützt ist.
Ja.
Also sich selber
Grundüberzeugung.
So eine Grundüberzeugung, ja, aber auch so ein gewisses Verständnis, damit man auch oft oder schneller Menschen entlarvt, die einem irgendeinen Schabernack, Schabernack erzählen, und dass man halt auch Sachen einordnen kann einfach. Sonst wird es zu wild.
Ja.
Und ich finde halt auch, dass Muslime, so ist halt meine Erfahrung, halt oft sehr krasse und starke Maßstäbe an andere Religionen haben. Also jetzt gar nicht unbedingt negativ behaftet, aber sag ich mal, Logikfehler schnell irgendwie in anderen Religionen finden und somit sich die eigene Religion begründen. Wo ich mir halt immer die Frage stelle, ja, aber warum setzt ihr die Maßstäbe nicht für andere, also die ihr an andere Religionen setzt, auch nicht an die eigene Religion? Also sich zum Beispiel mit der Dreifaltigkeit auseinanderzusetzen oder mit der hier diesem Kastensystem der Wiedergeburt und etc. Da gibt es ja viel, wo du da schnell 1000 Argumente bei Muslimen findest.
Warum, Fehler findest.
Ja, ja. Wow, das kann doch nicht sein. Und
XYZ. Oder die Evolutionstheorie oder was auch immer.
Da findet man schnell vorgefertigte Argumentationsketten. Aber wenn es dann um die eigene Religion sind, so,
ja, ist halt so.
Ist halt so.
Ist halt so. Aber das ist ja dieser Grundfehler. Das ist für mich so dieser absolute Grundfehler. Und das ist für mich auch so das Fehlen von Überzeugung. Weil es ist, wie in allem, ist das, man nimmt immer so den Fokus von sich selber weg und stellt den auf andere. Man redet immer über den anderen. Ah, der hat das gemacht, der hat dies gemacht. aber man vergisst immer so sein eigenes Ich, so in jeglicher, mal abgesehen auch von der Religion. Ja. Das ist ja so ein Grund, so ein
Grundfehler halt einfacher, des Menschen.
Ja?
Es ist halt einfacher und was anderes zu kritisieren, das bestärkt ja im Endeffekt auch immer irgendwie indirekt die eigene Meinung. Also wenn ich sage, nee, das, was du da gemacht hast, ist nicht so schlau, heißt es ja im Umkehrschluss, das, was ich mache, ist schlau, halt, ne? Weil ich weiß, wo es lang geht.
Wenn du einen Atheisten fragst, der wird, und du dem erzählst, du musst an Allah glauben, du musst deine Gebete verrichten, du musst die Pflichten erfüllen, dann kommst du ins Paradies. Dann wird er dich doch auch fragen, warum? Mit welcher, also was ist dieses Paradies? Wieso komme ich in irgendein Paradies? Für mich zeigt mein Leben mir nichts auf, was irgendwie mich danach irgendwo hinführt. Und dann, warum soll ich genau das tun, damit ich in dieses Paradies komme?
Ja. Ja, das. Also für mich stellt sich auch, also für mich, ich meine, es gibt verschiedene Herangehensweisen, irgendwie an religiös zu sein oder religiöse Rituale auszuüben. Ich finde es halt auch irgendwie so dieses Geben und zu kriegen halt auch irgendwie so ein bisschen nicht meins, sagen wir mal so, ne, zu sagen, ich tue das, um ins Paradies zu kommen, anstatt einfach irgendwie, also meins ist mehr zu sagen, ich bin dankbar für das, was mir Allah gibt und es ist ein aus einer gewissen Liebe heraus entstehende Wille und entstehende Taten und Aktivitäten, die ich verfolge, weil ich glaube, dass Allah ja, der Barmherzige ist, etc. und mir so viel gegeben hat und mich beschützt und alle, die ich liebe, beschütze, etc., etc. Und ja gut, aber ich glaube, das ist aber auch eine Typsache einfach, dass man manchmal vielleicht der ein oder andere eher so gepolt ist, dass er immer was raushauen muss. Aber es gibt auch die
Punkt zusammen.
Genau, aber es gibt auch die wieder machen, um nicht in die Hölle zu kommen. Ne? Die gibt es ja auch.
Das ist
der Fokus halt auf dieses, ich mache das, um nicht bestraft zu werden.
Genau, aber das ist das genau dasselbe in Grün.
Genau, also, das ist halt
nur, du sammelst halt Payback-Punkte bei Edeka, bei Aral und dann kannst du dir so ein Mixer kaufen, weißt du, oder kriegst den halt durch die Punkte, die du gesammelt hast, und da vermeidest du halt alles Mögliche. Ja. Also du sparst und versuchst einfach nicht aufs Minus zu kommen und dann am Ende des Tages ohne Schulden hier wegzugehen.
Ja, das ist wohl so, aber im Endeffekt ist das halt.
Ich gebe dir vollkommen recht, das ist anstrengend. Also es ist, also ich wünsche jedem, dass er sich ausgiebig auseinandersetzt und in Allahs Panorteile etwas sieht, was dich versteht und was dich nimmt, so wie du bist und so wie du ihn in deiner Art und Weise ehren konntest.
Ja. Ja, ist, wie gesagt, ich finde halt, wenn man dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt, gibt man dem halt, also der Religion ist ja schon ein Feld, das Leben eines gläubigen Menschen ja schon sehr beeinflusst. Ich will es nicht einschränkt sagen, aber man verzichtet auf Sachen. Man, besonders als, sag ich mal, muslimische Minderheit in einem nicht-muslimischen Land, ist das ja schon eine Sache, wo man halt schon eigentlich gucken soll, warum kann ich nicht wie XY sein? Warum macht er das und warum soll ich das nicht machen? Und da der Sache einfach nicht diese Aufmerksamkeit zu schenken oder der Sache nicht nachzugehen, finde ich halt so ein bisschen widersprüchlich einfach.
Ja. Ich hatte früher in Gott oder in Allah ein Bild, so, oder an den jüngsten Tag, so dass man da, dass da irgendwie so etwas sitzt an einem großen Tisch mit einem Hammer und dann irgendwie entscheidet so, du gehst jetzt durch die Tür und du darfst über diesen Weg gehen und wenn du Glück hast, fällst du rüber, wenn nicht, vielleicht hast du Glück und kommst auf der anderen Seite an. Und mittlerweile empfinde ich es als anstrengend. Also mit so einem Bild durch die Welt zu gehen.
Ja, aber ich möchte das gar nicht irgendwie beurteilen. Ich finde, das ist halt einfach so Typsache. Vielleicht ist das auch eine Entwicklungssache.
Kann auch sein, ja.
Dass man verschiedene Stufen erstmal irgendwie erklimmen muss, um halt irgendwie darauf aufbauend irgendwie weiterzukommen. Religion oder Islam ist so eine unendliche Sache. Ich glaube, das begleitet, also auch dieses Nachsinnen und Erforschen und Nachfragen und Nachhören, Nachlesen ist eine Sache, die man nicht mit irgendwie mit 30 absolviert hat oder so, sondern das sollte einen das ganze Leben verfolgen. Besonders, weil das Leben ja auch immer sich verändert. Also wir erleben gerade ziemlich verrückte Zeiten mit Corona und etc. Und Leute kriegen gewisse Ängste, Existenzängste etc. Ich meine, hier in Deutschland ist das noch relativ
alles gefedert.
Und so, abgefedert, alles. In anderen Ländern sieht das alles noch extremer aus, leider. Und von daher muss man sich ja immer in seiner Lebenssituation, in der man sich gerade befindet, halt wirklich immer gucken, was ist gerade los irgendwie für mich und wie kann ich das einordnen. Und da nützt es auch nichts, wenn man, finde ich, so einen Guru hat, nenne ich es jetzt einfach mal, der einem irgendwie alles vorlebt und alle Antworten vorserviert, einem das Warum irgendwie nicht ausreichend beantwortet, mindestens. Und ja, viele machen es sich einfach sehr einfach so, ne, und sagen, ja, wenn XY das sagt, dann wird das schon richtig sein. Ich habe ja nicht das Wissen, ich kann kein Arabisch lesen, ich verstehe den Koran nicht oder wie auch immer. Darum geht es gar nicht. Also ich glaube, an der Stelle nochmal, es geht nicht darum, irgendwie da so eine gewisse Gelehrsamkeit anzustreben. Es geht einfach darum, die eigenen Themen zu behandeln, die einen beschäftigen.
Das ist ja auch nicht möglich und das ist ja auch im Allgemeinen ja auch nicht so angedacht. Also Gelehrsamkeit, Gelehrte sind halt einfach so, wenn man das so als Beispiel nehmen will, jemand, der ein Auto entwirft und das und die Konstruktion dafür übernimmt und sagt, die Schraube kommt dahin, das kommt dahin, die Sitze kommen dahin, das Lenkrad wird damit verbunden, dann gibt es eine Querstange, dann gibt es eine Kupplung, damit kannst du den Motor irgendwie nochmal nach oben pushen, dann gibt es irgendwelche Zylinder, die arbeiten so und so. Wenn ich mir ein Auto kaufe, muss ich dieses Wissen ja nicht haben. Am Ende des Tages kriege ich doch nur die Anleitung, wie ich dieses Auto fahre.
Und du beschäftigst es mit essentiellen Sachen, wie viel verbraucht es, was weiß ich, wie ist die Unfallquote oder die Pannenquote beim ADAC oder was weiß ich. Das sind so Sachen, die dich dann im Endeffekt als Endkunde interessieren. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil im Endeffekt, wenn ich blind ein Auto kaufe, weil mir XY gesagt hat, ey, gute Auto, ist das kein schlaues Handeln, mindestens.
Ja, das ist ja was man zum Beispiel zur Zeit des Sozialismus in den alten Bundesländern, zum Beispiel, dass es dieses Volksauto gegeben hat, den Trabant.
In den neuen Bundesländern.
In den neuen Bundesländern, dass es den Trabant gegeben hat. Und jeder hat nur dieses Auto gefahren. Und alle sind einfach nur mit diesem Auto und alles. Und es hat einfach nur das eine gegeben. Ja. Und keiner konnte irgendwie vielfältig irgendwie was anderes fahren oder über was anderes nachdenken, etc.
Also was passt mehr zu mir oder so, ne? Ja, das ist es halt. Und wie gesagt, man sollte sich da auch nicht irgendwie sehr auf, du hast ja gerade irgendwie das Thema Gelehrten angesprochen. Man darf halt im Endeffekt, und das auch no front an keinen Gelehrten, ne? Da gibt es auch Respekt aus unserer Seite in jeglicher Hinsicht. Jedoch sind es halt im Endeffekt auch nur Menschen. Also ich finde es auch mal schwierig, wenn man die so sehr glorifiziert, als ob die so das Nonplusultra sind. Im Endeffekt geht es um dich. So, ne? Und wir werden alle alleine vor Allah stehen und wir werden alle nach unseren Absichten bewertet. Ja. Und da hilft ja auch kein Gelehrter XYZ. Und ich finde es halt schwierig, wenn man sich da einfach so fallen lässt und sagt, ja.
Ich würde sagen, Gelehrte schaffen den Rahmen. Gelehrte sind wichtig, weil Gelehrte sozusagen das Wissen übersetzen und das Wissen übertragen und das Wissen weiterentwickeln und weitergeben und versuchen, an dich und an deine Gesellschaft und an das Miteinander anzupassen. Und solange Gelehrte diese Funktion innehaben, ist auch alles schön und gut, aber sobald Gelehrte anfangen, irgendwie dann halt zu lenken, zu deuten, zu sagen, nee, das tust du nicht, das machst du nicht. Dann fängt es an, schwierig zu werden.
Und noch schlimmer wird, also was ist ja noch schlimmer, aber schlimmer wird es eigentlich, wenn man eigentlich von dem klassischen Gelehrten ausgeht, ist ja eigentlich im Endeffekt immer meistens alles gut. So, ne? Also wenn man zum Beispiel von den vier großen Gelehrten im Islam redet oder wie auch immer, ist ja alles cool. Im Endeffekt ist ja immer eigentlich die Schwierigkeit, liegt dann bei diesen ganzen Predigern von A bis Z. Und heutzutage, also wenn man auf YouTube geht oder wo auch immer, Insta, Facebook oder was weiß ich, folgen ja Menschen gewissen Leuten, wo ich mir echt denke, krass, einfach nur krass. Und die manchmal geben die Sachen von sich, wo ich mir denke, boah, krass. Und ich rede jetzt nicht von hochwissenschaftlichen, komplexen, philosophischen Themen.
So einfachsten
Sachen.
Einfachste Lebensbedingungen.
So, du darfst keinen Nicht-Muslim als Freund haben. Dann denke ich mir so, Alter, so, weißt du?
Ja, das ist ja dieser absolut kranke Verständnis. Dass, so. Und diese Leute haben ja dann auch eine gewisse Macht dann über diese Menschen. Diese Menschen verteidigen diese Leute ja dann auch blind.
Ja.
Also die sagen, egal was von dem kommt, das ist richtig.
Genau.
Und dann, und oft hat man ja das dann auch, weil meistens sind genau diese Menschen anfällig dafür, dass sie Fehler machen. Und wenn sie dann Fehler machen, dann herrscht eine riesengroße Enttäuschung.
Genau.
Und man verlässt dann alles, was man vorher gemacht hat, weil man einfach komplett jegliches Vertrauen in zum Beispiel in die Religion dann verloren hat.
Ja, und das ist der große Fehler eigentlich, weil die Religion oder der Islam ist nicht am Menschen festzumachen. Und du kannst es auch nicht am... Der Mensch ist mit Fehlern einfach auf die Welt... Er ist so konzipiert, um Fehler zu machen. Und wenn ich mich irgendwie Menschen so hingebe, kann es halt nur schief gehen. Und er muss ja noch nicht mal, sage ich mal, irgendwie gewisse Fehler machen, wie die auch schon in der Vergangenheit passiert sind und auch in der Zukunft passieren werden, wo man halt so irgendwie Skandale hört oder wie auch immer, die sei mal beiseite geschoben, aber es kann ja auch religiös irgendwann mal einen so erdrücken oder einen irgendwie so in die Enge treiben, dass man halt komplett sagt, so ey, so ich fall vom Glauben ab, so ich habe keine Lust mehr auf die Sache. Ja. So.
Das passiert oft. Ich habe oft von solchen Fällen gehört, wo dann halt einfach diese Maßstäbe einfach zu hart gewesen sind. Einfach, es ist einfach ein Beispiel ist das Morgengebet. Es gibt Menschen, die verzweifeln daran, weil die es einfach nicht schaffen. Weil die es einfach nicht schaffen irgendwann und dann gehen die innerlich kaputt, weil die sagen, boah, ich schaffe das einfach nicht, um 3 Uhr morgens aufzustehen. Und bin ich schlecht? Werde ich jetzt verurteilt? Werde ich bestraft dafür?
Komme ich in die Hölle?
Weil ich es einfach nicht schaffe. Und dann kam mir dann irgendwann in einem Vortrag oder in einem Vortrag von einem Gelehrten, von einem anderen Gelehrten, der dann halt so genau diese Frage dann gestellt bekommen hat, dass zum Beispiel, ich bete nicht, was mache ich? Und dann hat er halt Überlieferungen gebracht, wo zum Beispiel, so vielleicht als Beispiel, dass ein Sahabi zum Propheten, das war irgendwie die Frau eines Sahabis, ist zum Propheten gegangen und hat sich beschwert, dass ihr Mann irgendwie die Religion vernachlässigt. Also der Hadith geht noch ein bisschen länger, aber dann irgendwann hat der Prophet, also die hat auch noch andere Fragen gestellt, aber um das abzukürzen, hat der Prophet ihn zu sich gerufen und ihm gesagt, du betest das Morgengebet nicht. Und dann hat er du betest das Morgengebet spät. Und dann hat er zu ihm gesagt, ja, unser Volk oder unser Leben ist so, dass wir nicht vor einer bestimmten Uhrzeit aufstehen. Dann hat der Prophet zu ihm gesagt, dann bete es, wenn du aufstehst. Und das ist Erleichterung. Das ist, du passt ja, du versuchst ja den Menschen irgendwie so das Nötigste irgendwie mitzugeben, um ihm so zu zeigen, dass es einfach ist. Es soll einfach sein. Diese Religion oder dieses Denken soll dich nicht übermannen und dich in irgendwelche Depressionen stürzen, weil du irgendetwas nicht schaffst.
Ja, und das ist einfach man blendet die Fehlerhaftigkeit des Menschen so. Man strebt eine Unfehlbarkeit an, die ja unmöglich ist einfach. Und da kommt man wieder halt mit der Absicht hin. Natürlich, wenn man bei dem Beispiel bleibt, ist es halt wichtig, dass man sich Mühe gibt und dass man alles gibt und nicht einfach sagt, ach, jetzt lege ich mich einfach pennen, so, ja, obwohl ich könnte. Aber und das geht ja auch ein bisschen halt mit der Ehrlichkeit und mit sich selber, ne, spielt da eine große Rolle und halt dieses eigene Richten halt einfach, sich selber hinterfragen, sich selber kritisieren, hat halt sehr stark damit zu tun. Und das gibt man halt einfach ab, wenn man sich einfach irgendwelchen Leuten hingibt. Und das dürfte nicht sein oder darf nicht sein. Also ich finde halt einfach, das sind so ein wichtiger Aspekt oder sind so wichtige Aspekte, um halt einfach hierzulande als Muslim seinen Alltag hinkriegt, sein Leben auf die Reihe kriegt, geschützt vor irgendeinem Quatsch ist, der irgendein Mensch da draußen einem erzählen möchte und da in der auch zu dem Zeitpunkt, glaubt uns nicht. Guckt selber nach, recherchiert. Also ich will jetzt nicht sagen, okay, wir labern jetzt hier nur Stuss, das möchte ich nicht sagen. Ja. Aber ich möchte sagen, wenn euch jetzt irgendwas daran stört und sagt, hä, was ist das für ein Hadith und was erzählt der und das ist doch ganz anders, ich muss doch dem Hodja gehorchen und ich muss dem Imam und ich muss doch jenes, ja, dann guckt, liest, fragt, forscht.
Und fragt auch mal nicht nur den Hodja, sondern erweitert eure Fragen, weil vielleicht kennt der Hodja diesen Hadith nicht, weil das sind Gelehrte, die sich mit solchen auseinandersetzen. Das ist ja auch das Problem, worauf ich, also meine nächste Frage wäre gewesen, wie befreit man sich? Wie befreit man sich von diesen Zwängen? Wie befreit man sich und lernt ein Religionsverständnis oder ein Verständnis, um diese Mündigkeit sich beizubehalten oder diese Mündigkeit zu lernen? Welche Mittel kann man sozusagen aufbringen dafür?
Also ich glaube, wenn man erstmal auch schon die Religion von dem Menschen trennt, also wenn ich lerne von irgendwem, weil das Wissen wird über Menschen transportiert, sei es, ich lese Bücher von einer gewissen Person oder ich besuche gewisse Kurse von mehreren Personen oder wo auch immer, muss ich erstmal wissen, dass dieser Mensch vielleicht, also nicht immer zu 100% recht hat. So, ne? Das muss für mich mein Grundverständnis sein, zu sagen, okay, ich nehme mir das an, was ich für richtig und für mich irgendwie nachvollziehbar und logisch und richtig finde. Und das, was ich eben, was bei mir ein bisschen aufstößt, das hinterfrage ich. Mhm. Hinterfrage ich bei der Person, hinterfrage ich nochmal in anderen Quellen, anderen Menschen, suche mir da nochmal andere Sichten drauf und versuche das mir so zu beantworten. Und das ist im Endeffekt halt einfach das Erlangen von Wissen, das Studieren. Ja. Also Studieren meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man eine Universität besuchen muss, aber sich einfach mit Sachen beschäftigt und wirklich so intensiv, dass es für einen irgendwie befriedigend ist.
Und das Ganze begleitet mit einer gewissen Form von Ehrlichkeit, dass man immer ehrlich zu sich ist, zu sich selber. Und wir sagen ja auch, Allah subhanahu wa ta'ala sieht ja, was in deinem Herzen ist. Also du kannst noch so gut irgendwie versuchen, dich irgendwie frei zu, zum Beispiel, sagen wir, du fängst an zu recherchieren und dann sagst du, ah, das ist gut, aber vielleicht gibt es noch was Besseres. So.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Diese Komponente Ehrlichkeit spielt dann auch eine ganz große Rolle.
Ja.
Und bezüglich dieses ganzen Recherchierens und so, ne, hat doch mal einer unserer Lehrer damals gesagt, dass der Großteil der Schriften, der Niederschrift und die Berichte und Übersetzungen und Erklärungen von Gelehrten immer noch handschriftlich irgendwo hinterlegt sind, in Bibliotheken, in großen, und die einfach uns nicht erreichen, weil wir, da kommen wir wieder zu den Gelehrten, man sortiert uns ja schon etwas vor, um uns auf eine gewisse Spur dann zu führen. Und genau dafür, und genau diese Sachen muss ich ja schon mit mir tragen und wissen, der sagt das, aber es gibt vielleicht noch was anderes. Zum Beispiel diesen Hadith, den ich gerade genannt habe. Kein Hodja und kein ehrlicher Gelehrter wird dir den bringen, weil der sagt, wie, dann betet der nicht. Oder dann steht der morgens früh nicht auf. Aber jemand, der ehrlich ist und der dich weiterbringen will, der sagt dir das, um dir den Druck zu nehmen.
Genau.
Und diesen Druck, den du hattest, dann wirst du vielleicht irgendwann von alleine aufstehen und das Morgengebet zu der richtigen Uhrzeit verrichten.
Ja, das ist es halt im Endeffekt. Und das finde ich auch ein gutes Stichwort, weil das ist ja, was ich auch anfänglich mal meinte, ist, dass man muss halt auch den historischen Hintergrund kennen. Also jetzt nicht nur von dem Propheten oder den Kontext vom Koran, was ist wann wie passiert und warum. Und warum ist dieser Vers und zu welcher Zeit und etc. Sondern auch halt diese ganze Tradition. Und deswegen ist es auch wichtig, vielleicht auch mal die Absichten zumindest versuchen, irgendwie für sich zu interpretieren. Weil das, was du gerade sagst, glaube ich, ist halt auch dadurch einfach entstanden, weil man halt die Menschen schützen wollte. Also gar nicht irgendwie jetzt so mit dieser bösen Absicht, die müssen. Sondern ich glaube, dass halt vieles so passiert ist, man muss halt Muslimen eine gewisse Struktur geben, ansonsten läuft hier irgendwie alles aus dem Ruder und so. Ne? Ja. Und natürlich gibt es auch gewisses Wissen, das auch nicht für jeden irgendwie nicht weiterbringt. Ja. Das sind halt Stufen, die man halt erreicht und erst ab einer gewissen Wissensstufe und wenn man so gewisse Sachen einzuordnen weiß, kann man mit gewissen Sachen halt einfach besser umgehen. Und andere, es gibt so viele Sachen, wenn man die, sag ich mal, dem Otto-Normal-Muslim irgendwie sagt, den haust du irgendwie total vom Hocker
damit. Der kann damit nicht
umgehen. Der kann damit, weil der bricht einfach die ganze Welt zusammen. Und das ist halt auch schwierig. Deswegen ist es halt so eine sehr individuelle Sache. Und man kann nicht hingehen und sagen, ey Leute, das und das und das und das und das wisst ihr alles nicht. Ist, denke ich, aus so Imam- oder Gelehrten-Sicht halt schwierig, weil, also wenn er natürlich die Person sehr gut kennt, dann ist das einfacher. Aber wenn die Person nicht kennt, dann ist es halt schwierig. Und das gibt es auch in der islamischen Geschichte, wo ich auch nochmal so ein kurzes Beispiel einfach sagen will, wie man halt mit sowas umgeht. Gibt es ein gutes Beispiel von Ibn Abbas, das war ja der kleine Cousin des Propheten, und nach dem Ableben des Propheten war das so der größte Gelehrte.
Also vor allem so Tafsir und Koranexegese.
Genau, und da kam einer zu ihm, und er hatte halt viele Schüler etc. Und da kam einer am Tag oder am Vormittag zu ihm und meinte, wenn ich einen Menschen töte, komme ich dann in die Hölle? Und er sagte, nein. Und am Abend kam noch ein anderer Typ und hat genau dieselbe Frage gestellt. Komme ich in die Hölle, wenn ich jemanden töte? Und er sagte, ja. Und irgendwie haben das so seine Schüler irgendwie mitgekriegt, haben gesagt, ey, heute Morgen war doch jemand da oder heute Vormittag, der hat dieselbe Frage gestellt, da hast du nein gesagt. Und bei dem sagst du, ja, warum? Er sagte, ja, bei dem wusste ich, dass er die Tat schon gemacht hat. Dem wollte ich den Druck nehmen. Ja. Du kommst nicht in die Hölle, Allah, Rahur und Rahim, er wird verzeihen und vergeben. Bei dem anderen wusste ich, er wird sie noch machen wollen. Und deswegen habe ich ihm gesagt, du kommst in die Hölle, damit er das nicht macht. Und das zeigt einfach so, weißt du, wenn man das so ein bisschen so verstanden hat,
ja,
gibt es halt nicht die richtig immer, es ist sehr individuell, es gibt nicht die allgemeine Antwort für alle.
Ja.
Es gibt nicht dieses Handbuch so. Es ist halt individuell auf deine Situation und wie du gesagt hast, viele Menschen könnten theoretisch in Depression verfallen oder vom Glauben abfallen etc. Mhm. Und es ist eine sehr große Verantwortung, die was Gelehrte so mit sich tragen. Und ich glaube halt viele Prediger, und da unterscheide ich ganz klar zwischen Predigern und Gelehrten, gibt es halt auch viele, die da der Verantwortung sich gar nicht bewusst sind und einfach mit Sachen um sich werfen und einfach Religion aus der Stange irgendwie verkaufen. Und obwohl es viel zu individuell ist.
Ja, aber wie würdest du das in unserer Zeit so ein bisschen, kann man unsere Zeit mit der Zeit des Propheten vergleichen? Kann man sagen, dass wir heute immer noch solch ein Verständnis haben sollten, dass man sagt, dass man diese Stufen erreichen sollte, in denen man halt was konsumiert, zum Beispiel, wenn man am Anfang ist, sollte man sich nur mit den Basics beschäftigen, wenn man so die Grundlagen so erlangt hat, dass man sich dann in die nächste Stufe dann geht und sich so seinen Horizont dann erweitert und so weitermacht, oder weil heute in der heutigen Zeit ist ja Wissen, also du kannst ja, du hast alles, du trägst es in deinem Handy. Also du machst dein Handy auf und du bist in der weiten Welt und kannst alles konsumieren. Vor allem junge Leute heute so weit, dass sie reflektieren können, oder sollte man auch sozusagen vorfertigen und bei der Hand nehmen und langsam heranführen?
Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach den Leuten beizubringen, reflektiert zu sein und Sachen zu hinterfragen. Ich glaube, wenn das erstmal so bei den Leuten gesetzt ist und dass die halt individuell sind, so, ne, es gibt keinen Einheitsbrei.
Mhm.
Und es ist, jeder hat andere Probleme, jeder andere hat andere Knoten im Kopf, andere Herausforderungen im Leben. Und weil du eben meinst, ja, mit Zeit des Propheten und wir, natürlich kann man sehr viele Lehren daraus ziehen, aber man kann es halt nicht auf uns 1:1 überstülpen.
Ja.
Wir leben halt einfach 2020 in Mitteleuropa in einer ganz anderen Welt einfach. Und das ist halt das Wichtige, einfach da auch das zu reflektieren und zu sagen, okay, wo passt das, wie geht das und was war die Intention dahinter und etc. pp. Und ich glaube halt einfach, wie gesagt, wenn man jungen Menschen, und das betrifft aber auch Ältere, die sich mit, es geht nicht darum, Gelehrter zu werden, es geht darum, wirklich zu verstehen, ich muss die Sachen hinterfragen, ich muss sie für mich reflektieren und ich muss mich mit meinen individuellen Problemen im Kopf irgendwie auseinandersetzen und ehrlich zu mir selber sein.
Ja.
Wenn das geschafft ist, ich glaube, da hat man so viel abgearbeitet, ne? Ja. Da wird man auf der grünen Wiese erleben.
Ich würde sagen, morgen Heiligen Krieg starten, gar keinen Bock.
Genau, gar keinen Bock. Das wäre dann der Fall. Ja, deswegen ist, und es, wie gesagt, es hört, ich habe ein bisschen so das, die Befürchtung, dass sich das jetzt anhört, als ob so die Leute sagen, ihr fangt an, großartig den Islam zu studieren.
Nein, nein, ich glaube, das, was, also aus dem, was du gesagt hast, was ich sehr gut und essentiell finde, dass dieses so ein Stufenmodell, nenne ich das jetzt einfach mal, dass man mit seine, also dass man sich nicht überfordern soll, dass man sich selbst keinen Druck setzen soll und dass man in seiner Phase und in seiner Umgebung sich mit dem auseinandersetzt, was in dem Moment einem für einen wichtig ist und was einem gut tut. Und wenn man dieses Verständnis erlangt hat, kann man den nächsten Schritt gehen. Also man soll, und man sollte sich nicht von jedem irgendwie was sagen lassen. Man sollte für sich so eine Art Ausschlussmechanismus irgendwo aneignen, dass man so erkennen kann, ey, was, das kann doch nicht sein. Und das ist auch, und das ist auch viel, viel ist auch vom menschlichen Grundverstand her auch schon gegeben, dass wenn etwas nicht passt, wenn du das Gefühl hast, das kann nicht richtig sein, dann ist es in der Regel auch nicht richtig.
Ja.
Dann vielleicht lasse es erstmal sacken, setze mich damit auseinander und frage dann woanders nochmal nach und dann vergleiche ich. Und wenn ich sehe, dass der Hodja in meiner Moschee was ganz anderes sagt als der Prediger, der bei YouTube mir gesagt hat und wo ich ein schlechtes Gefühl bei hatte, dann nimm das an. Wenn deine Eltern dir irgendwas sagen, wenn deine Familie dich irgendwie auch nochmal irgendwie berät, dann vergleiche und wo du dich am besten fühlst. Am besten nicht bei dem Prediger, aber also am besten nicht, ja, beim 0815 Prediger, aber ja, halt so, dass man für sich so seine eigene Gefühlsebene auch nochmal mit einbezieht, weil das ist wichtig.
Ja, wie gesagt, es geht um Religion, das ist halt ein ganzer Way of Life halt einfach. Ne? Es geht nicht, wenn ich sage, ich möchte irgendwann mal der größte oder der nächste Cristiano Ronaldo sein, muss ich auch mein ganzes Leben danach ausrichten. Und da geht es nicht nur darum, wie kann ich am besten den Ball kicken, sondern da geht es um so viele Sachen. Und das ist irgendwie, was ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, die wollen alle irgendwie islamische...
Die wollen Cristiano Ronaldo sein, aber genau, die wollen nicht trainieren.
Genau, ja, so, die wollen nicht trainieren und interessiert die auch irgendwie, ja, nicht. Aber die kommen irgendwie in so einen Konflikt ständig mit sich selber und werden irgendwie relativ unglücklich und werden halt einfache Beute für gewisse, für Radikale, für radikale Gruppierungen einfach, die denen halt im Endeffekt nicht gut tun und ihnen einfach das Leben schwer machen. Ich würde sagen, das waren schon sehr viele Punkte, die man diskutieren kann und auch mit uns nochmal diskutieren kann. Ich weiß, hast du noch...
Ich hätte jetzt noch so ein vielleicht gefragt oder
ja,
so ein abschließendes Resümee. So, wir haben über das Warum geredet, wir haben über Mündigkeit geredet, wir haben über Absicht geredet, wir haben über Gelehrte geredet, die einem Informationen schon vorarbeiten. Wir haben darüber geredet, wie ich diese Informationen selbst für mich verarbeite. Und wir haben darüber geredet, wie kann ich selbst mich befreien, indem ich selbst mich mit den Sachen auseinandersetze. Und vielleicht so ein,
ja, ich finde, glaube ich, vielleicht auch, was man noch wichtig irgendwie bei der Sache ist, es fängt bei kleinen Sachen an. Also fängt an, warum bete ich, warum soll ich fasten, warum soll ich Zakat spenden, warum soll ich die Hajj machen. Habe ich irgendwas vergessen, ich glaube.
Du hast das Wichtigste.
Ja, die Shahada. Genau, ich habe schon ganz am Anfang irgendwie noch vier. Ja, die Shahada ist ja keine rituelle Handlung, die man irgendwie täglich so jetzt macht, aber die Shahada ist die wichtigste Frage im Endeffekt. Warum glaube ich an Allah und seinen Propheten?
Das ist ja
erstmal warum bezeuge ich, dass es nur einen Allah gibt und dass Muhammad sein Prophet ist, sallallahu alaihi wasallam? Ja, warum glaube ich das einfach? Warum,
vielleicht in der Reihenfolge, so wie sie auch ausgesprochen wird. Also die Shahada, dann kommt das Gebet.
Ne? Genau. Also, und das sind, da kann sich ja kein Muslim, also kein bewusst praktizierender Muslim irgendwie davon freisprechen und sagen, ey, damit ist mir schon alles zu viel. wie gesagt, es geht nicht um große Fragen philosophischer Art oder keine Ahnung, um Akida-Fragen in dem krassen Sinne, irgendwie sich da irgendwie so ganz stark rein zu vertiefen. Es geht halt wirklich um Alltags-Islam. So.
Ja, um ein Alltagsverständnis. Um das Verständnis, wie lebe ich das aus im Hier und Heute.
Und wie verstehe ich das? Und
ja,
ganz wichtig, wie ehrlich bin ich mit mir selber im Endeffekt. Und mache ich das auch nur, welche Absicht habe ich dahinter? Mache ich nur, also was man zum Beispiel aus radikalen Gruppierungen kennt ganz stark, ist ja, dass man halt in der Gruppe glänzen möchte und dass man sich in der Gruppe zeigen möchte oder irgendwie so ein Gruppenzwang herrscht. Mache ich das jetzt nur, um dass alle mich irgendwie in der Hinterhofmoschee dann auch cool finden irgendwie und sagen, ey, boah, das ist ein richtiger Mann und
Maschallah,
Maschallah, Bruder. Wie gesagt, das sind schöne, wir haben das eigentlich ganz rund dargestellt. Falls da Fragen sind.
Ja, Fragen, also wir wünschen uns, dass eine rege Diskussion entsteht, Fragen stellen und dass man halt vielleicht auch weitere Punkte vielleicht nochmal mehr ausführen kann und vielleicht nochmal vertiefen kann. Und wenn gewünscht ist.
Sehr gerne. Einfach kommentieren.
Ja.
Und wir versuchen dann so gut es geht darauf einzugehen.
Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir als Gesprächspartner.
Ich habe zu danken.
Bedanke mich bei den Zuhörern.
Danke.
Hört euch auch die bisherigen Podcasts an. Es gab sehr, sehr viele interessante Themen. Geht einfach mal durch. Und ja, in diesem Sinne.
Salam und Servus.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.